Krummstock und Appgemeinde sind Stromgemeinde, der Podcast für mobile Spieler und alle, die es werden wollen.
Kevin! Kevin, komm essen! Mama nicht, ich mach Podcast!
So, das war die Pre-Show für die zahlenden Abonnenten. Du machst die Begrüßung.
Einen wunderschönen guten Abend. Wir begrüßen Sie recht herzlich, meine Damen und Herren, hier zur Stromgemeinde, einem Podcast rund um das Thema Apps. Und ich schalte gleich mal hier ins Außenstudio nach Kiel. Hallo Kiel, Joachim, kannst du mich hören?
Hallo Tobi, ich kann dich gut hören. Die Temperaturen hier sind rund um den Gefrierpunkt, während ich der Saalwette beiwohne. Ja, ja. Nee, das ist die Außenwette. Wir haben die vierte Folge Stromgemeinde.
Ja, und die Zuschauer, denke ich, sind schon im Kreise ihrer Liebsten vor den Rundfunkgeräten zu Hause und haben sich gemütlich gemacht im Ohrensessel und hören jetzt gebannt auch das vierte Mal zu. Bis zum Schluss die 5 Stunden, denke ich wieder.
Ja, ich glaube, wir kriegen diese Marke diesmal locker durch. Ja, ja. Wir haben vollen Zettel. Ja, also ich habe vollen Zettel. Du kannst ja weder lesen noch schreiben. Du spielst ja nur.
Ja, ich bin der spielerische Teil. Ich mache das spielerisch. Ich bin so autodidakt, was auch Lesen angeht.
Ja, und die kommen zu sehr lustigen Ergebnissen.
Wie man ja lesen kann.
Ach, du bist das.
Ja, ja. Ich mache dann so Notenwerte und da rechnet mir das in Buchstaben um. Nee, also ich denke, ich habe ja auch meinen Blog erst, seitdem es die Spracherkennungssoftware gibt. Und
ja, ist sehr schön von Dragon Dictate. Ach nee, du hast ja den.
Ich habe das iPad. Computer.
Ja.
Ja, das ist eigentlich
ich nur das deswegen. Auch ab und zu an. Jetzt aber mal ernsthaft.
Ja, wir haben ein großes Pensum heute zu schaffen. Echt? Wir müssen sofort knallhart loslegen mit dem ersten guten Spiel.
Das erste gute Spiel, ich habe meinen Teddy verloren, du hast ihn gefunden. Sollen wir über Finding Teddy reden?
Oh, ja, aber bitte nicht so lang, sonst muss ich wieder weinen. Weil sonst muss ich an meine Kindheit denken, wo ich auch einen Teddy verloren habe. Nee, ist gelogen.
War eine kleine Schnuffelpuppe.
Ist nie zu mir ein Monster gekommen wie bei Finding Teddy und hat mir zum Glück den Teddy nicht geklaut. Aber da war es ja so, das Mädchen lag im Bett des Nachts und da kam, ich glaube, eine Riesenspinne.
Und es war nur das Bein zu sehen, ja, das war aus ganz dem schön Schrank ekelhaft. Kommt und den Teddy stiehlt. Mhm.
Und man stieg dann Narnia-mäßig in den Schrank und gelangte dann in so
guter
eine...
Guter Vergleich.
Ne? Da war es ja auch ein Schrank, genau. Und man gelangte dann portalmäßig in die andere Welt, schön gepixelt, sah... wirklich sehr optimistisch aus. Sehr bunt, sehr sonnendurchflutete Wälder, aber schnell starb man den Pixeltod.
Ja, ich glaube, es war ernsthaft um die erste Ecke, dass man da rum wollte und plattgewalzt wurde und alles, was so süß und knuddelig aussah, war es dann gar nicht.
Ich glaube, den ersten haben sie wirklich bewusst gleich am Anfang hingestellt, damit man das nicht mit so einem Kinderspiel verwechselt irgendwie. Das ist so ein bisschen wie bei Limbo, sieht alles ganz knuffig aus, aber es sind...
Wieder ein guter Vergleich, ja, richtig, genau.
Es sind wirklich fiese Töte, die da auf das kleine Mädchen warten, wenn man nicht aufpasst. Aber zum Glück, es lädt sofort wieder an der Stelle vorher und man kann weitermachen.
Richtig, ungeheuer spielerfreundlich, also da ist nichts mit einmal kaputt gegangen und viel nachspielen müssen. Ich fand schön, ich fand es angenehm, dass es, wenn gleiches klassisches Point and Click war, das hat mich ein bisschen an Loom erinnert, alten LucasArts Klassiker, dass da Notenrätsel und Musikrätsel da waren. An vielen Stellen hört man im Spiel Melodien, die man nachspielen muss, an anderen Stellen, wenn einem Frösche erzählen, wie man andere Leute glücklich macht und die traurig sind, damit sie einen daraufhin passieren lassen. Das fand ich ganz nett, weil ich es lange so nicht mehr erlebt habe. Auf der anderen Seite war es aber auch verhältnismäßig kurz und straff. Mhm. Ich glaube, ich bin in 1,5 bis 2 Stunden da durch gewesen. Einmal musste ich schielen, weil ich festhing.
Es ging mir auch aber so. Also ich habe auch ganz schön zu tun gehabt an 2 Stellen, wo ich einfach dann die Möglichkeiten und die Spielbildschirme waren einfach so vielfältig. Ich bin einfach rumgerannt und wusste nicht weiter.
Ja, aber ich habe dir das ja gesagt, du sollst einfach am Startbildschirm dann den Knopf New Game drücken und dann ging es ja auch für dich.
Ja. Ich bin ja nicht mal zurückgekommen. Das Menü, muss man sagen, ist wirklich doof gemacht. Also mal drückt man drauf, mal erscheint es, mal drückt man nicht drauf, dann erscheint es wieder nicht. Also das war nicht so toll gelöst. Und es gibt leider keine Hilfsfunktionen. Das hat man ein bisschen vermisst, wenn die Rätsel schon manchmal so, ne?
Weil du so Kairo verwöhnt bist, wo wir jedem Rätsel 3 Vorschläge kriegen. Wer nicht weiß, wovon wir reden, schnell Stromgemeinde Ausgabe 3 herunterladen, anhören und Freunden und Verwandten erzählen.
Aber es ist wirklich so, an manchen Stellen habe ich auch kritisch nochmal angemerkt, dass Leute, die kein musikalisches Gehör haben, da ein bisschen verloren haben. Weil zum Beispiel gab es eine Stelle, da musste man 3 Federn in so ein altes Totem stecken und dann hat er 5 Töne vorgespielt und man musste genau, ohne ein Zeichen, sondern nur die Töne, und man musste die Töne dann suchen. Und es gibt wirklich Leute, die können nicht hören, ob der Ton jetzt genauso klingt wie der Ton, der gerade gespielt wurde. Also da hätte ich mir gewünscht, dass da wenigstens immer parallel Zeichen kommen, aber das war nicht an allen Stellen so. Fand ich ein bisschen schade.
Ich glaube, barrierefrei ist das Problem, an dem wir hier gerade stoßen. Und ich als rot-grün-blinder Mensch weiß genau, wovon du redest, Tobi.
Ah ja, genau. Ne? Also da hätte ich mir ein bisschen mehr ein Tutorial wenigstens gewünscht oder noch bessere Hilfen, weil es gibt ja auch die versteckten Punkte. Hast du die entdeckt?
Ja, fand ich komplett überflüssig.
Ja, das ist einfach nur zum Freischalten von so kleinen Bonusbildchen, Pixelbildchen, die man übers Hauptmenü dann aufruft. Aber das sind halt so Sachen, da kommt man dann erst viel, viel später drauf, wenn man an 100 Punkten schon vorbeigerannt ist. Das könnte ein bisschen schöner noch ausgeschmückt sein. Aber ansonsten, unterm Strich habe ich schon, so fand ich das ein sehr mit sehr viel Liebe gepixeltes Retro-Point-and-Click-Adventure. So.
Richtig, also wer sich an unser beiderlei Herzstück MacPixel konstruktiv die Zeit vertrieben hat und dabei geschmunzelt hat. Ich glaube, dass Finding Teddy ist für 1,79 oder 2,39 im App Store als Universal App verfügbar. Kann man gut machen. Sind 1,5 Stunden Spaß ohne Reue.
Auf jeden Fall.
Geben wir beide einen Daumen hoch.
Ja, und notfalls guckt man halt mal in einer Lösung im Internet. Da findet man ganz gute Sachen und dann geht's halt weiter. Aber ich denke, man hat eine ganz gute Unterhaltung, wenn man so ein bisschen musikalisch ist oder gerne mit Musik ein bisschen rumspielt. So, dann den Leuten wird's besonders gut gefallen.
Ein schneller Genrewechsel. Wir steigen in das Cockpit und knüpfen damit an die letzte Stromgemeinde-Folge an. Afterburner Climax.
Mhm, von Sega.
Eine Umsetzung eines Sega-Titels. Sega. Ursprünglich ein Titel, der in der Spielhalle rauskam. Ich habe in der letzten Folge, glaube ich, ein wenig sehnsüchtig von den alten Afterburner-Automaten erzählt, die kugelgelagert waren und sich dank Hydraulik in alle Herren Länder. Ja, als ich in allen Herren Ländern war, hat sich der Afterburner-Automat in alle Himmelsrichtungen gedreht und mir war schlecht und ich musste mich übergeben. Afterburner Climax, Tobi, du hast es gespielt.
Ja, und ich habe bereits in der letzten Folge so gesagt, das ist so eine Art, im ersten Moment sieht es aus wie ein vollwertiger Flugsimulator, die Grafik ist extrem schnell und dadurch sieht man nicht so die Feinheiten und es wirkt extrem flüssig und gut wirklich gestylt, aber man merkt schnell, dass man wirklich nur auf einer Schiene fährt. Man kann auf der Schiene sich in einem kleineren Maße bewegen, aber das Ding läuft eigentlich automatisch und das ist ein reiner Arcade-Shooter, der so ein bisschen wirkt wie der kleine pickelige Bruder von Air Supremacy. Aber hat mir viel Spaß gemacht, weil es abwechslungsreich war. Jedes Level hat in einem anderen Landstrich gespielt und das war ganz nett.
Ich fand es etwas zu eintönig, aber das ging mir eigentlich bei allen Afterburner-Teilen so, die ich auf Konsole oder Handheld gespielt habe. Afterburner lebt eben echt viel von der Arcade-Verrücktheit. Und wenn man dieses On-Rails-Ding, das du ja eben ganz richtig beschrieben hast, da so ins Gesicht gedrückt kriegt, fehlt mir viel an Motivation. Also das Einzige, was ich da dann eben noch tun kann, ist mich bemühen, möglichst alle Feinde aus dem Himmel zu schießen und einen besseren Game-Center-Score zu kriegen als du, was natürlich kein Problem ist, so schlecht wie du spielst. Aber
es hat meine Oma gespielt, übrigens.
Ach so, stimmt, ihr teilt euch ja einen Account.
Ja. Du spielst ja und von daher war es ja kein Problem. Ich mag dich nicht immer weinen sehen. Aber ich meine, es ist ein
so wie bei Endless Road.
Genau. Da hat ja mein Opa gespielt, der war besser als ich. nee, aber das ist halt ein Arcade-Titel und es ist halt ein Remake. Und von daher muss man das auch irgendwo entschuldigen, dass man sagt, okay, es ist mir jetzt zu arcade-lastig. Aber ich meine, es ist ein Remake und von daher hätte es bestimmt wieder genauso viele Leute gegeben, die gesagt hätten, oh, jetzt haben die Sache wieder verändert, wenn die den Remake jetzt nochmal anders aufgezogen hätten. Und
ja, aber ich meine, die Traditionalisten sollen die Schnauze halten, in den Keller gehen und weinen. Am Ende ist es das, wofür du bezahlst, das dich amüsieren muss. Und für mich blieb das Amüsement bei Afterburner Climax verhältnismäßig doll auf der Strecke. Also alles, was Sega in der letzten Zeit an abgestaubten Umsetzungen rausgeholt habe, sei es Crazy Taxi, sei es Jet Grind Radio, sei es der besondere Fall von Afterburner Climax, der eben ganz besonders in der Arcade verwurzelt war, konnte mich nicht überzeugen und ich glaube, keiner von den Titeln ist länger als eine Woche auf meinem iPad geblieben. Ich weiß nicht, ist einer von den dreien noch auf deinem drauf?
Nee. Auch nicht.
Schau.
Schon runter. Aber der aktuelle ist drauf. Der ganz aktuelle von Sega.
Welcher?
Das mit dem verrückten Hasen.
Der verrückte Hase!
Der aus der Hölle! Aus der Hölle!
You're talking Pocket Inferno. Ja, er kam heute raus.
Ja, und es muss wohl irgendwie ein Konsolenspiel dazu geben, ne? Aber das kenne ich nicht.
Die Geschichte ist lang und verworren. Es gibt ein Konsolenspiel, in dem auch ein Hase drin vorkommt. Und deswegen hat Sega das hier gemacht.
So eine Art Rayman Jungle Run, oder?
Was?
Also das ist sozusagen wie Rayman Legends?
Nee. Ohne Rayman?
Ja.
Im Dschungel ohne Dschungel. Ja,
Tobi, nee, das gab ja, was ich meine, es gab ja dieses, das ist wie die einfache Touch-Umsetzung von dem Rayman-Spiel.
Richtig, dass man die Assets aus der großen Version überwiegend benutzt hat, genau. Es gibt das fantastische Rayman, ist es nicht Legends?
Jungle Run?
Genau, Rayman Jungle Run, die iOS-Version, benutzt Assets aus dem Xbox 360-Spiel, was nebenan steht, dessen konkreten Namen ich gerade vergessen habe.
Rayman Origins oder so ähnlich?
Ja, Rayman Origins. Genau. Ganz, ganz großartig, ganz, ganz fantastisch. Bei Playcom oder Savvy für 15 Euro kaufen und 3 Tage nicht das Wohnzimmer verlassen, weil es so großartig ist.
Ist auch übrigens bei Steam erhältlich für, ich glaube, im Weihnachtssale für 10 Euro und wir haben das kürzlich zu dritt gespielt. Super geil.
Großartig, ja. Großartig. Ja. Also richtig geiles Koop-Ding auch noch. Mhm. Also das kommt noch hinzu. Mhm. Pocket Inferno, ihr seid ein skelettiertes Karnickel, sitzt auf einem Motorrad und rast durch die Hölle, durch das Zuckerland und durch andere Landschaften. Das Ding scrollt von alleine.
Ghost Rider.
Genau. Grundsätzlich 2-Knopf-Bedienung, einer hüpft, einer ballert. Irgendwo zwischen Jetpack Joyride und R-Type angesiedelt, hat mir aufgrund der Kürze der Spielstufen sehr viel Spaß gemacht, selbst wenn man ständig auf die Fresse kriegt.
Aber wo ist da jetzt der Unterschied zu dem letzten Sega-Titel? Da war ja auch ganz kurze Spielstufen bei dem Climax-Ding.
Du meinst bei Afterburner? Ja, aber zum einen habe ich mich nicht so on Rails am Gängelband geführt.
Ah, okay.
Da ich ja zumindest die Freiheit hatte zu sagen, ich möchte oben, unten, Mitte oder links vorbeifahren. Mhm. Also grundsätzlich hast du recht, beide führen den Spieler eng. Nur im Flugsimulator-Genre, beziehungsweise im Fliegen generell, stößt es mir saurer auf, wenn ich on Rails fliege, als wenn ich es in einem 2D-Titel mache. Weil Pocket Inferno.
Gut, da weiß man, was man bekommt auf den ersten Blick, ne?
Richtig, und das zieht sofort auf Jetpack Joyride, es zieht auf Cannabalt, es zieht auf all die 2D quasi Endless Racer, Autorunner. Mhm. Und wie du ganz richtig sagst, man weiß, was man bekommt. Aber dich hat es nicht so geflasht, weil es dir zu gleichförmig war, oder?
Ich habe mich jetzt noch nicht so lang damit beschäftigt. Ich habe, glaube ich, die ersten 10 Level durchgespielt und
Ja,
ich fand jetzt, grafisch ist es jetzt nicht so meins, wo ich gesagt hätte, okay, wenn die Komponente jetzt noch so wow-effektmäßig gewesen wäre, dann hätte ich es besser gefunden. Das ist jetzt nicht so mein Grafikstil, der mich so jetzt flasht, aber spielerisch, ja, ich habe halt 10 Level am Stück gespielt. Also das ist auch schon mal eine Aussage. Das schafft jetzt auch nicht jedes Spiel.
Korrekt, und unsere Meinung verdreht sich einmal komplett ins Gegenteil, was Rockrunners,
ja,
was Rockrunners von Chilingo angeht. Genau, denn da kann ich eigentlich eher die skeptische Position einnehmen, aber überschütte du die Hörer mit deiner Begeisterung dafür.
Also Rockrunners ist der aktuelle Sidescroller von Chilingo, genau. Fand ich einen sehr gelungenen Autorunner, weil der ist jetzt nicht besonders innovativ, aber der hat einen unglaublichen Spielfluss. Das heißt, grafisch erstmal sehr schön. Gut, das ist jetzt nicht alles, aber der hat einen unglaublichen Spielfluss. Man ist so schnell durch ein Level durch und man bleibt ständig im Spielfluss. Wenn man doch mal den falschen Abzweig nimmt, die falsche Plattform betritt, dann stirbt man nicht, sondern hat meistens ein Portal am Ende, das einen ein Stück zurückbeamt und dann ist man sofort wieder im Rennen drin. Und man kann immer weiter rennen und hat auch schöne Spielelemente drin, schöne Spielideen, die immer sich ein bisschen abwechseln. Als kleinen Kritikpunkt hatte ich so bei diesem Science-Fiction-Runner, dass die Entwickler wahrscheinlich immer so Levelabschnitte fertig konzipiert haben und dann miteinander verwoben haben und du hast gemerkt, ah, jetzt kommt wieder der Abschnitt, jetzt kommt wieder der Abschnitt und die haben einfach daraus kurz einen Shuffle-Modus angemacht und ein neues Level draus gebaut. Auf der anderen Seite hast du das als Vorteil, dass du schon gemerkt hast, ah, jetzt kommt das, da muss ich das und das machen dabei.
Richtig.
Ja? Also ich fand es aber im Endeffekt, hat mich das wirklich 1,5 Stunden am Bildschirm gefesselt.
Das ist echt. Du hast geschwärmt, als du es gerade geladen hattest und deswegen bin ich da auch drauf angesprungen.
Reingefallen, sag's ruhig.
Ja, ich hab halt, ja. Hast du den großen Konsolentitel von Recoil waren es, glaube ich, die dafür verantwortlich waren, Rochard gespielt, der ein bisschen Portal, ein bisschen Plattformer aneinander fügt?
Nee, ich glaube nicht.
Macht nichts, beziehungsweise ist eigentlich ein schöner Titel, aber ich habe die ganze Zeit beim Spielen von Rockrunners habe ich mich gefragt, woher ich die Grafiken kenne und woher ich den Style kenne. Und habe dann ein wenig geschaut und gesehen, was Recoil Games vorher gemacht haben, namentlich Rochard.
Ach, das ist da beeinflusst davon.
Ich würde fast so weit gehen, ohne es nebeneinander zu legen, dass man ähnlich wie bei Rayman Jungle Run die Assets genommen hat und ein neues Spiel draus gedreht hat.
Ja, warum nicht, wenn es funktioniert?
Richtig, richtig. Grundsätzlich nicht schlimm. Was mich allerdings etwas genervt hat, war das, was du dann noch als wohl des Übel positiv hervorgehoben hast, die Beliebigkeit, mit der die Level zusammengezimmert waren. Ich hatte teilweise echt das Gefühl, da haben sie einen 5-Jährigen vor einen Level-Editor gesetzt und hat mit der Maus gespielt.
Ja.
Ich habe mich zwischendurch immer wieder gewundert, ob ich jetzt wirklich in eine neue Spielstufe eingestiegen bin oder ob ich die letzte nochmal spiele, weil ich im Menü dafür irgendwas verkackt habe. Ja. Und mir hat so ein bisschen die große Linie gefehlt, dass man sagt, so, wir führen den Spieler durch eine Landschaft, wir haben eine große Idee, die wir zeigen und erklären wollen. Das Ding läuft komplett ohne Geschichte, was nicht das Schlimmste ist, aber es hat mich keinesfalls so geflasht wie dich. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden mit dem Titel verbracht. Großes Lob an Chilingo, dass iCloud eingebaut wurde, denn ich habe es gelöscht, dann nochmal wieder angemacht und festgestellt, hui, alles ist noch da. Mhm. Und von dem, was ich hörte, soll es viel, viel toller werden ab um und bei Level 30 in der dritten Spielwelt. Ich weiß nicht, ob sich da noch was tut.
Also es gibt, glaube ich, insgesamt 4 Spielwelten und es kommt wirklich mit jeder Spielwelt neue Elemente dazu. Also natürlich auch Hindernisse, aber eben auch neue Fähigkeiten oder neue Elemente, die du für dich nutzen kannst. Ne? Und da ist man, also mich hat es auch motiviert zu sagen, okay, ich habe jetzt noch 10 Level vor mir, bis ich in die nächste Welt komme und ich will einfach sehen, was passiert jetzt in der neuen Welt oder in der neuen Spielumgebung. Was sind da wieder für neue Elemente drin? Und das hält es halt auch ein bisschen an der Motivation hält es hoch. Ne?
Ja.
Ja, fand ich ganz gut. Aber gut, das muss man wahrscheinlich auch als Käufer dann von Screenshots her sagen, okay, das ist so eher mein Ding oder ich stehe eher auf die verrückten Killerhasen aus der Hölle.
Ja. Ne? Ich als alter Punkrocker mit Hasenohren. An dieser Stelle kontroverse Diskussionsrunde. Was mich gewundert hat, war, Apple hat Rockrunners mit einem großen Banner beworben im App Store als, ich glaube, App der Woche.
Ja, zumindest als Editor's Choice oder irgendwie so. Sehr stark hervorgehoben.
Also sobald man im iTunes, das ich gerade aus dem Keller hole, in den iTunes Store ging, knallte einem das Banner entgegen.
Ja.
Und das Problem, die Krux, der Haken an der Sache war,
die Mango,
dass mit der aktuellen Version, ich glaube 1.0.1, die hat einen Bugfix-Release, hatte Chillingo nachgeschoben, die App grundsätzlich beim Start crashte,
ja.
Wenn man nicht das App-Gemeinde-Review gelesen hat, in dem der wichtige Hinweis stand, man solle die Systemsprache unter Einstellung Systemsprache, mach was, auf Englisch umstellen.
Ja. Krass, ne?
Ich habe mich dann eben gefragt, so, was ist das für ein blinder Zwerg, der da sitzt und da eine Woche lang einen Banner vor sich hinschiebt und damit Leute in Richtung App treibt. Mhm. Und wenn man dann sieht, dass die von Apple gefeaturete App der Woche 50 Ein-Sterne-Kommentare hat, weil die Leute sich nicht die Mühe machen und sagen, wir wenden uns an den Publisher oder wir wenden uns an den Herausgeber oder wir wenden uns an den, der uns das Ding verkauft hat und sagen, wir haben ein Problem damit, sondern in den Kommentaren rumschreien. Mhm. Ich meine, wenn ich ein kaputtes Auto kaufe, stelle ich mich auch nicht auf den Marktplatz und sage, dass Autohändler ABC scheiße ist, sondern fahre dahin. Das finde ich dann immer etwas kindisch. Aber ich frage mich eben auch, wie die Verantwortlichen bei Apple da eine Woche lang zugesehen haben, wie da schlechte Bewertungen akkumuliert sind, weil die App offenkundig einen Haken hatte. Mittlerweile ist das Ding ja behoben.
Ja, aber jetzt auch erst nach einer Woche, das war sehr lang. Was ich nicht dran verstehe, warum der Publisher, also in dem Falle Chillingo, nicht wenigstens oben reinschreibt in den Apple Description Text, hier Leute, aktueller Bug, bitte in Englisch starten erstmal, solange das nicht behoben ist. Und warum das?
Ja.
Und B, verstehe ich es nicht, warum Apple da nichts macht. Aber ich denke, zu B, warum Apple nichts macht, das wird allgemein in allen App-Stores weltweit als Editor's Choice genommen vielleicht. Dann ist Deutschland halt nur ein App-Store, wo das sozusagen eingebunden ist. Und wenn es halt da bei einem nicht funktioniert, mein Gott, da gucken die halt dann auch nicht mehr drüber wahrscheinlich.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, Sie merken deutlich, dass wir eine... Wie heißt das, wenn die ganze Materie auf einen Haufen gezogen wird? Schwarzes Loch. Ein schwarzes Loch an Inkompetenz sind. Wir spekulieren darüber, wie Apple seinen scheiß Laden nicht im Griff hat und sind nicht in der Lage zu überprüfen, ob Editor's Choice in unterschiedlichen Ländern die gleiche ist. Falsch.
Ist es nicht.
Denn.
Ist es nicht.
Denn der hochgeschätzte Kollege Trepte von App-Gemeinde, der hat nicht nur ein iTunes-Account, der hat nicht nur zwei iTunes-Accounts.
Der Trend geht ja zum dritten iTunes-Account, ne?
Genau. Das Neuseeländer.
Genau, ich bin ja jetzt auch Neuseeländer.
Ja.
Spätestens seitdem Real Racing in Neuseeland schon letzte Woche erschienen ist und erst bei uns erst nächste Woche in Anführungsstrichen vergönnt ist. Ja?
Beglücken wird.
Ja, und jetzt mal rückblickend, wenn ich gerade überlege, ja, es sind verschiedene Banner oben eingeblendet im App Store. Also das ist wirklich nur...
Also das soll jetzt eigentlich sagen, du hast eben Quatsch erzählt.
Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Es sind wirklich verschiedene Sachen drin. Das heißt, dann ist es wirklich fraghaft, warum Apple da nicht reagiert hat. Ne? Aber gut.
Ja, aber wir können nicht alles regeln.
Da können wir aber gleich mal zu Real Racing gehen.
Was für eine Überleitung.
Grandios.
Ja, ja.
Ein paar Blumen für dich sofort geordert über Floy Pop. Ja, ich habe es seit letzter Woche in Beschlag. Real Racing 3 und...
Das erscheint doch erst in einer Woche.
Es ist, ich bin mittlerweile Spieler Level 10 oder so. Und es ist grafisch, optisch, fahrtechnisch richtig, richtig geil. Es ist wirklich nochmal ein Ticken besser als die Zweier-Variante. Die Motorsounds sind echter Hammer. Es gibt wieder unglaublich viel Steuerungsmöglichkeiten. Es ist ein bisschen arcade-lastiger geworden von der Steuerung. Man kann jetzt die Karre wirklich in der Kurve wirklich rumreißen und das ist dann so ein bisschen arcade-mäßig. Es gibt wieder Fahrhilfen.
Mhm.
Und alles aber sehr schön lockend und verlockend für die Spieler als Freemium und sozusagen Soft-Launch erstmal nur in Kanada und Neuseeland. Und EA wollen jetzt ihr Freemium Konzept ausprobieren und sie haben letzte Woche nach 4 Tagen schon geändert.
Mit dem Feinmechaniker-Werkzeug nachgestellt.
Richtig, richtig. Also wenn du mit deinem Auto eine Runde fährst und es bleibt nicht aus, dass die Karre einfach mal Schaden nimmt. Die
Reifen fahren sich ab.
Ja, also es gibt zwei verschiedene Arten von Schaden. Das eine ist, wenn du in Gegner reinkrachst, dann musst du am Ende das reparieren.
Ist das so ein Minispiel, wo du dann mit dem Schraubenzieher über die Heckklappe...
Das wäre cool, ja, das wäre nicht schlecht, fände ich sogar gar nicht schlecht. Nee, du bezahlst einen kleinen Preis, der ist wirklich wenig. und wartest ab. Du kannst natürlich für Geld auch überspringen, beziehungsweise für teure oder wenig herausgegebene In-App-Währung. Das andere ist aber, es gibt für jedes Auto parallel dazu noch laufende Sachen wie Ölwechsel, Reifenabnutzung, Motorabnutzung und so weiter, Fahrwerksabnutzung, was mit jeder Fahrt halt schlechter wird und was du dann spätestens nach 3-4 Fahrten je nach Auto nachbessern musst. Und das dauert richtig lang. Und da haben sie am Anfang...
Sprich, selbst ein Rennhengst wie du muss warten.
Du musst definitiv warten, ja. Die Möglichkeit ist natürlich, dass du ein anderes Auto nimmst. Aber damit kannst du dann nie die gleichen Rennen oft fahren. Also du musst echt warten. Und am Anfang war es so, wenn dein Auto komplett in die Werkstatt zum Service musste, also Ölwechsel, Reifenwechsel etc., hat das an die 8 Stunden gedauert pro Auto.
Ja.
Und jetzt haben sie so weit runtergeschraubt, dass du jetzt bei 1 Stunde noch bist. Und die kleinen Reparaturen wie Stoßstange wieder anbauen und Außenspiegel machen und Rückscheibe ist jetzt auch wirklich auf ein Zehntel geschrumpft. Da haben sie echt nochmal nachgebessert, nachdem es auch unglaublich im neuseeländischen App Store unglaublich viele Ein-Sterne-Wertungen gehagelt hat. Ne?
Ja.
Ansonsten momentan, wenn man es so spielt, ist es recht fair, muss ich sagen. Also man kann eine ganze Weile spielen, man bezahlt nichts. Ist mir wirklich meine Frage, ob Leute Geld investieren. Das würde mich echt interessieren.
Also so wie du es gerade schilderst, ist es ja ein klassischer Cooldown-Mechanismus, ja, dass du spielen kannst, dann warten, bis du wieder spielen darfst, außer du möchtest dein angefixtes, kochendes Blut durch Eingabe von realweltlicher Währung, der Satz hat kein Ende, aber das macht nichts, erinnert mich gerade an Diamond Dash von Wooga, ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast, ein Match-3-Ding, was ungeheuer flüssig war und wo ich Cooldown das erste Mal richtig gespürt habe, weil da wolltest du echt weiterspielen, das hat einen guten Spielfluss. Die ist halt die Frage, du kannst, glaube ich, selbst wenn du einen großen Haufen Geld auf Real Racing 3 draufwürftest, es nicht in einer Art und Weise freischalten, dass Cooldown völlig abgeschaltet würde und du die ganze Zeit Rennen fahren
kannst. Ja, nee, es gibt doch keinen Time-Doppler oder sowas, es gibt wie gesagt, 2 verschiedene Währungen. Es gibt diese In-App-Währung, die Dollar. Mit der Währung kannst du dir Wagen kaufen, mit der kannst du dir Verbesserungen kaufen, Upgrades und so Tuning-Sachen, die den Wagen schneller machen.
Ja.
Und dann gibt es die zweite Währung, das sind so eine Art Rennmünzen, so eine Münze, so eine Goldmünze. Und mit der Münze kannst du die Sachen beschleunigen. Das heißt, du kannst 6 Stunden warten oder mit 4 solchen Münzen das komplett überspringen. Die Münzen kannst du einzeln kaufen, du kannst auch die Dollar einzeln kaufen und dann bieten sie noch so Pakete an, dass du sagst, okay, du kriegst 3 Wagen, dass du in allen 3 großen Rennserien mitfahren kannst und kriegst dann noch $10,000 dazu und 20 Rennmünzen oder so. Aber das sind halt auch so Sachen, die gehen halt hoch bis 89 €, ne? Also Maximalpreis.
Ist, glaube ich, die Obergrenze, die du bei In-App-Käufen
genau, $99
kannst, ne? Als Publisher. Ja.
Ja. Und das ist halt so die Frage, ich bin gespannt, wie sich das so im deutschen Markt durchsetzt. Ob dann doch viele eher sagen, okay, ich will einfach nichts investieren, ich will einfach geile Grafik und geil spielen und dann, wenn ich warten muss, okay, ich warte halt. Weil ich habe relativ schnell bei Level 10, ich habe, glaube ich, 6 Stunden gespielt, mittlerweile 3 Autos, das Geld kommt relativ gut zusammen. Gut, dann sage ich mir halt, ist eh asynchroner Multiplayer, dann spiele ich jetzt erstmal mit dem Auto, bis das Schrott ist, dann lasse ich es bauen und dann fahre ich inzwischen mit dem anderen Auto gegen die Zeiten von meinen Freunden. Das finde ich wieder ganz nett. Der asynchrone Multiplayer-Modus ist ja so, dass du im Prinzip gegen den Ghost von deinen Freunden fährst. Kennt man ja aus Ghost Racer zum Beispiel.
Yep.
Ich habe aber den Eindruck, weil ich mich auch mit Freunden mal abgestimmt habe, dass die Zeiten von denen immer langsamer dargestellt werden, als die wirklich gefahren sind. Weil ich bin gegen einen Freund gefahren, der hat einen vollgetunten Ford Focus gehabt und ich den gleichen Ford Focus ohne jegliches Tuning-Teil. Und ich habe den echt geschlagen. Also ich vermute, dass EA da so ein bisschen dran gedreht hat, dass man immer motiviert ist, wieder gegen den zu fahren. Dass der dann wieder sieht, ah, der hat mich geschlagen, dass der wieder fährt und dass du wieder fährst und dein Auto inzwischen.
Eine gewagte These.
Habe ich so den Eindruck gehabt, weil ich konnte mir es nicht erklären, warum er ein besseres Auto hat und ich gegen ihn gewinne. Also das war irgendwie...
Ja, ich kann es mir auch nicht erklären. Eigentlich kannst du nicht der bessere Fahrer sein.
Bin ich prinzipiell nicht. Nee, doch, ich bin ein sehr guter Fahrer, davon abgesehen. Deshalb steigst du ja nie mit solchen Spielen ein gegen mich, weil du ja immer nur den... aufgewirbelten Asphalt von meinem Fiat Cinquecento dann zu sehen kriegst, aber...
Staub, ja. Staub.
Ja, das ist die andere Seite. Prinzipiell Real Racing 3 Fazit, geile Grafik, geiler Sound, geile Steuerung, überhaupt sehr tolles Spiel. Leider durch diese Freemium-Sache sehr zwiespältig zu sehen.
Aber ich verstehe es noch nicht, wenn du sagst, du hast dich jetzt wirklich für einen Titel, für den du nichts bezahlt hast.
Ja.
Der geile Grafik, geile Sound, geiles Renngefühl und ich weiß nicht, wie oft du noch das Wort geil benutzt hast im Kontext mit diesem Spiel. 6 Stunden lang amüsiert, wo ist dein verficktes Problem?
Nö, Problem ist nicht da.
Aha, jetzt, oh, mitschreiben jetzt, Kinder, Hefte raus, Klassenarbeit.
Am Anfang ist es fies. Weil du hast wirklich kein Geld, dir ein zweites Auto zu kaufen und du wartest echt. Du fährst dein erstes Rennen, die ersten 3-4 Rennen, fährst die Karre zu Schrott und dann 8 Stunden. Ich war echt geschockt am Anfang.
Aber das war, bevor sie nachgepatcht haben und die Zeiten.
Ja, aber du hast am Anfang, also wenn du die erste Durststrecke durchstehst und dir ein zweites Auto kaufst, ein drittes Auto kaufst, dann ist es wirklich okay. Und dann frage ich mich aber, ich gönne das den Leuten ja. Ich meine, da haben echt vielleicht 50 Leute jahrelang super Arbeit geleistet. Wie wollen die Geld reinhaben? Das ist die andere Seite. Wenn du 2-3 Autos hast, brauchst du es nicht.
Das ist so der Punkt, der mich interessiert, ob sie mit dem Freemium-Modell wirklich mittelfristig mehr Geld machen, als sie das zum Vollpreistitel gemacht haben. Ich meine, Real Racing 1 und 2 sind für 7,99 € gestartet.
Ja, und dann waren sie bei 5,49 € oder so, ne?
Und haben sich aber auch lange Zeit hoch in den Charts gehalten. Und ich frage, also der Tag wird nicht kommen, wo EA Zahlen offenlegt. Aber ich frage mich eben wirklich auch, ob des schnellen Wechsels, was die Aktualität angeht, dass das, also wir haben jeden Tag 3 Apps, die wir uns angucken können, die andere Sachen zurückdrängen. Und die Zeiten sind auch vorbei, wo sich Doodle Jump oben in den Charts festgezeckt hat. Wie lange man eben mit einem Freemium-Titel wirklich gutes Geld machen kann, und das ist ja ein Spiel auf lange Zeit, versus einmal vernünftig abzukassieren.
Ja.
Und,
wobei, das hat schon eine Langspielkomponente drin. Also dieses gegen Freunde fahren, und es können ja sich jeder Freund auch wirklich kostenlos runterladen. Das ist natürlich, die Hemmschwelle ist niedrig. Das heißt, du hast auf einmal 10 Freunde, und du kriegst die Nachricht, der hat schon wieder deine Zeit geschlagen. Und das ist dann von 10 Freunden. Das heißt, die Motivation, wieder reinzugehen und das am Stück zu spielen, wie so ein Aufbauspiel, ist schon recht groß.
Okay.
Also das ist, denke ich, auch der Trick ein bisschen dahinter, dass es auf einmal jeder haben kann, weil es nichts kostet. Sonst haben vielleicht viele gesagt, also ich bin so vielleicht wie du, ich bin jetzt nicht so der große Autorennen-Fan, aber vielleicht für Freemium hättest du gesagt, ich gucke mir es wenigstens mal an und dann bist du drin. Ob es funktioniert, mal sehen.
Ja. Und auf der anderen Seite ist es aber eben auch eine Sache, die weiter dazu beiträgt, die ohnehin schon völlig kaputten Preise im App Store noch weiter kaputt zu machen. Wenn man jetzt eben, ich kann nicht nur wieder zitieren, geile Grafik, geiler Sound, geiles Gameplay für keinen Pfennig kriegt, aber eben trotzdem 50 Leute in Vollzeit dahinter gearbeitet haben, fällt es dann schwer, also dann ist es schwer zu argumentieren, für kleine Studios, wo 2-3 Leute sich ein halbes Jahr lang nach Feierabend jeden Tag 4 Stunden mit Game Development auseinandersetzen, 1,79 € für ihr Spiel zu verlangen. Wenn man jetzt ganz krass gegenüberstellt, Finding Teddy, du hast 1,5 bis 2 Stunden Spaß mit einem wirklich hübschen und liebevollen Adventure, oder du musst gar kein Geld ausgeben, weil du hast Real Racing 3 und hast damit 6 Stunden, wir wollen keine Äpfel mit Birnen und keine Rennspiele mit Adventures vergleichen, ist aber eben eine Sache, wo du sagst, du kriegst die richtig protzigen Dinger für kostenlos, und das ist eine Sache, die ja nicht nur langfristig ist, es ist ja jetzt schon der Fall, dass die Leute nicht mehr willens sind, Geld auszugeben für Spiele, weil sie sagen, Sachen gibt es eben umsonst, Sachen gibt es in Free-Version mit Werbeeinblendungen, das stört dann nicht,
Mit Real Racing, das hat mir echt zu denken gegeben, weil Real Racing ist wirklich das Zugpferd der Rennspiele und das ist das große Ding, und wenn die jetzt echt frei sind, was können andere Rennspiele, also jetzt mal wirklich nur in dem Genre, was können andere Rennspielentwickler jetzt dagegen setzen, um zu sagen, okay, wir wollen einfach 3,99 € haben, weil wir uns 2 Jahre hingesetzt haben, dann sagen die, ja, wir haben uns auch hingesetzt und, ne, also das ist, das wird definitiv, also Leute, das denke ich schon mal eine andere Ära ein. Und im Endeffekt haben wir dann Und da können wir uns beschweren, wie wir wollen. Wir kriegen irgendwann so eine Art Android-Store, wo fast nur Freemium-Versionen sind. Wir haben ja noch ein bisschen besseren Kopierschutz wahrscheinlich, aber wer will, kann das Ding auch aushebeln. Und da ist nur Werbung und viele Leute, wir hatten uns ja schon mal kürzlich unterhalten, ich hasse Werbung und ich hasse Banner und ich bin da ganz allergisch drauf, das fliegt sofort runter. Ich hasse sowas. Ich lasse mich doch nicht auch noch privat von Werbung zuballern. Also, und dem bleibt aber keine andere Möglichkeit, wenn du einfach ein Jahr Arbeit reingesetzt hast und du merkst, wie Polera, kannst du gerne mal was dazu erzählen? Ja. Dass einfach nichts losgeht, dann bleibt dir einfach, also du hast einfach nichts zu verlieren.
Es ist eben auch der Punkt, weil diese kostenlosen Dinger so populär sind, du hast die Slots im App Store dicht, Premium dominiert selbst die umsatzstärksten Apps, und wo du jetzt Polera ansprachst, jeder, der Polera nicht kennt, sollte sich zumindest jetzt, wir machen 3 Sekunden Pause, damit ihr drauf klicken könnt, im App Store Polera, P-O-L-A-R-A, ich hoffe, ich habe es richtig buchstabiert, Dennis, laden gibt es als kostenlose Version, gibt es als Kaufversion für 1,79, kostenlose Version laden und anspielen ist ein Autorunner with a Twist, ein Finger hüpfen, ein Finger linke und rechte Hirnhälfte umschalten. Einfach ausprobieren, ich fand es ganz grandios, Tobi meinte, es sei, naja, aber man kann damit Zeit verbringen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich ein bisschen mit dem Entwickler unterhalten, der einfach nicht auf den grünen Zweig kam, was den Absatz anging, weil dieses Spiel ja den ominösen Preis von 79 Cent und dann 89 Cent und dann 1,79 kostete, was wohl vielen Leuten zu viel Geld war für ein Spiel, das zahlreiche 5-Sterne-Bewertungen hatte. Im Endeffekt hat Entwickler Dennis dann gesagt, wir machen das Spiel mal kostenlos. Hatte dann in, ich glaube, 14 Tagen mehr als 120 kostenlose Downloads.
120.000.
Ja, die Leute waren begeistert. Es hat 5-Sterne-Bewertungen gehagelt. Daraufhin haben sie dann den Preis wieder auf 1,79 draufgezogen. Und dann war das Ergebnis 10 Downloads am Tag. Wir können ja nochmal abziehen, was Apple an 30% Pauschale zieht. Und das Ende vom Lied ist eben, dass die jetzt für sich die Konsequenz ziehen müssen. Die lösen das Studio auf, er macht das Spiel weiter und versucht es irgendwie in ein Freemium-Ding umzuwandeln. Der Grafiker kann davon nicht mehr leben und muss sich jetzt einen vernünftigen Job suchen. Und die Hoffnung ist eben da, auf Freemium noch irgendwas rauszuziehen, weil die Leute durch die kaputten Preise einfach nicht mehr willens sind, 1,80 Euro für ein gutes Spiel auszugeben. Und ich meine, Finding Teddy kostet Geld, Afterburner Climax kostet Geld, Rock Runners kostet Spottpreis von 89 Cent, Pocket Inferno auch, aber wenn selbst das schon Hürden sind, die Leute davon abhalten, Spiele zu kaufen, weil du vermeintlich geile Sachen wie Real Racing kostenlos kriegst, dann entwickeln wir uns da in eine Richtung, die dafür sorgen wird, dass immer mehr kleinere, unabhängige Studios keine innovativen Titel mehr für vernünftiges Geld rausbringen können.
Weil und gerade das ist eben eigentlich das, was für mich den App Store und iOS so besonders macht, dass du im Gegensatz zu PC, wo du 1-2 riesen Major-Releases im Monat hast, wenn überhaupt, dass du hier unglaublich geile Spielideen bekommst, du kannst die sofort laden, du hast das ohne irgendwelche Verpackung oder in den Laden zu gehen, auf dein Handy sofort neu, du hast einen persönlichen Kontakt, wenn du es willst, zu den Leuten, die sind auch froh darüber, wenn du dich einfach mal zurückmeldest. Und so viel innovativen kleinen Kram, der einfach unglaublich viel Spaß macht, das gibt's echt nur im Mobilbereich. Und das macht aber irgendwie alles auf die Dauer kaputt. Ich will jetzt hier nicht rum trollen gegen diese Freemium-Sachen, weil man freut sich ja auch immer selber, wenn mal ein Spiel für 2 Tage kostenlos ist oder so. Aber ich frage mich dann immer, hat das wirklich den Effekt? Also das wird sicher mal wieder, wenn eine neue Version raus ist, richtig gut bewertet, die neue Version, weil ja dann immer die Bewertung weg ist. Das kommt mal wieder in den Charts vielleicht ein Stück hoch, aber hat das dann auch einen Effekt, wenn das wieder weg ist, also wenn das wieder kostet? Ist immer meine Frage, ob die sich damit mehr kaputt machen. Mein liebstes Beispiel ist in der Beziehung immer Carcassonne.
Ja.
Ich habe seit meinen ersten iPad-Tagen damit geliebäugelt und habe irgendwann gesagt, okay, scheiß drauf, jetzt bezahlst du die 8 Euro dafür, weil die nie und nie runtergegangen sind und es hat sich ausgezahlt.
Ja.
Und ich habe es dann einfach gekauft und bin hochzufrieden für den Preis. Und im PC-Bereich kannst du von solchen Preisen nur träumen. Und du kriegst ein richtig tolles Spiel, was mit Liebe gemacht ist und wo jemand, es gibt zwar kleine Mängel, aber es ist zu 90% okay und es ist super für den Preis und du fühlst dich wirklich gut dabei, wenn du das Geld dafür hingibst. Und ich finde, das sollten mehr Hersteller machen, wenn nämlich alle das Preisniveau hochhalten, dann würden zwar ein paar Kiddies sagen, okay, es gibt nichts kostenlos, aber dann sollen sie halt noch eine parallele Freemium-Version mit Werbung anbieten.
Müssen sie ja gar nicht. Also ich habe, das ist gut, dass du Carcassonne erwähnst, ich habe mal mit den Coding Monkeys drüber gesprochen, die eben auch sagen, wir haben da Entwicklungszeit reingesteckt, wir sind nicht nur zu zweit, sondern wir haben ja noch Leute, die uns die Grafiken machen, Leute, die uns den Sound machen und wir haben hier eine Serverinfrastruktur am Laufen, mit der du online gegeneinander spielen kannst. Das sind alles Kosten, die uns anfallen, die wir wieder einspielen müssen und letztendlich sind wir auch stolz auf das, was wir gemacht haben, weil wir der Meinung sind, ein gutes Produkt abgeliefert zu haben und dieses Produkt soll verdammt nochmal gefälligst dann auch mit unbarer Münze, honoriert werden. Und wir sehen es nicht ein, dieses Ding jetzt zu verramschen, Marketing hin oder her. Wir wollen einen Betrag, von dem wir denken, dass es jedem, der spielen möchte, wert sein sollte. Und das ist, in meinen Augen ist es echt ein guter Punkt und ein guter Ansatz. Und wem das zu teuer ist, und wer die Freizeit hat, der macht sich sein iOS-Gerät halt auf, flanscht sich da ein Jailbreak rein und geht dann in die einschlägigen Foren, um sich da die geknackten E-Pass drauf zu tun. Also die Leute, die über Preise lamentieren und auch aus Gründen der, aus vermeintlichen Gründen der Preispolitik sagen, ich benutze Raubkopien nur, um dieses Spiel zu testen, um zu gucken, ob ich es danach kaufe. Go fuck it. Also das... Die kaufen es sowieso nicht, aber das ist dann eben auch eine prozentuale Rate, die, glaube ich, nicht lohnt oder rechtfertigt, nochmal eine Gratis- oder eine Freemium-Version von dem Titel rauszuhauen, was die Entwicklungszeit angeht, weil die wahrscheinlich ohnehin nicht bereit sind, für den Titel letztendlich Geld auszugeben. Ja. Aber es wäre eben schön, das war eine Sache, die du mal in den Raum gestellt hast, dass man eben sagt, man hat einen Mindestpreis im App Store, dass die Geschichten 2,99 € kosten und darunter gibt es eben halt nichts. Man hat es auf Steam mit Greenlight gesehen, was ja auch so ein schönes Sieb ist, dass man mindestens, ich weiß nicht, 100 Leute braucht, die für einen Titel stimmen, damit er überhaupt veröffentlicht werden kann auf der Plattform, um den letzten Billo-Tetris-Klon und anderen Schrott, der da in den tiefsten Tiefen des App Store dafür sorgt, dass Apple mit Milliarden Downloads und Hunderttausenden von verfügbaren Apps protzen kann, einfach aussiebt. Aber es würde wirklich im Endeffekt dazu führen, dass du mittelfristig Entwicklern auch eine Perspektive gibst, für diese Plattform zu entwickeln. Denn
die machen sich ja selber kaputt im Endeffekt.
Ja.
Oder
im Endeffekt ist es so ein Race to the Bottom, wo du dann nachher eben da sitzt und keine innovativen Titel mehr hast, weil sich die Leute das nicht mehr leisten können, in ihrer Freizeit 3-4 Stunden am Tag irgendwas rauszutun, nur damit andere Leute Freude an dem Spiel haben.
Ist halt die Frage, ob das dann die großen Entwickler halt auch ein bisschen bewusst machen, dass sie sagen, okay, wir machen das als Freemium, weil wir einfach die Leute nebenbei mit da sitzen haben und wir finanzieren uns über unsere großen Konsolenspiele. Die Möglichkeit haben natürlich kleine unabhängige Indie-Studios nicht. Und dann machen wir die Geschichte einfach mal und dann werden alle anderen ja sehen, wie sie kommen, ist uns ja egal. Also könnte man auch von der Sichtweise sehen, ne? Also
ja.
Egal, wir heulen einfach noch heute Abend ein bisschen in unser Kissen, wenn wir einschlafen. Ja.
Und, aber jetzt machen wir Rolle rückwärts.
Ja, das Rolle rückwärts. Ich habe das mir nämlich heute gekauft. und ich fand die 89 Cent gut angelegt. Und zwar Backflip Madness. Man spielt einen Sportler, es ist total bekloppt, aber irgendwie macht es Spaß.
Er hat so einen geilen Anzug.
Der ein Salto macht. Klingt bekloppt, aber es geht so eher Richtung Stunt-Richtung. Man fängt ganz klein an. Sporthalle, erstes Level. Du hast eine Matte, springst hoch mit verschiedenen Touches, machst die Rolle und der Trick ist, dass du wieder punktgenau auf den Füßen zum Stehen kommst. Das ist erstmal so die Schwierigkeit dabei.
Ist das eine reine Timing-Steuerung, dass du sagen musst, einmal Knopf auf Display, er springt
hoch? Du musst viermal drücken. Einmal zum in die Hocke gehen, Ja. Je nachdem, wie tief du runter gehst, dann zum Losspringen.
Ja.
Dann, um die Drehung auszulösen und dann, um die Streckung wieder auszulösen, zum Hinstellen. Das sind okay. 4 Touches. Ist relativ anspruchsvoll und finde ich schon, alleine das finde ich schon wesentlich interessanter als die ganzen letzten Skispringspiele zusammen, wo du 3-mal Touches für losfahren, abspringen und landen.
Schön.
Also schon das, schon deswegen fand ich es gut. Und das geht halt schon während des ersten Levels. Bist du in der Turnhalle, geht's los auf der Matte. Dann springst du von so einem Sportkasten, wo oben so eine Matte drauf ist. Dann springst du von 2 Sportkästen oben runter. Dann springst du vom Basketballkorb über, also du stehst oben auf dem Basketballkorb über die Sportkästen drüber, machst dabei ein Salto. Und das wird halt immer verrückter. Im zweiten Level bist du in einem Containerumschlagplatz, wo du auf den Containern oben, von den Containern oben runterspringst. Und je höher du kommst in deinem Level, desto mehr Sardellen dazu bekommst, die alle unterschiedlich lang brauchen. Du musst dann 2 verschiedene am Ende miteinander kombinieren, dass du wirklich das zeitlich auch so schaffst, dass du die zwar ausführst, aber dann doch zum Stehen kommst. Und es hat eine geile, also da ist auch ein bisschen Schadenfreude mit dabei, es hat eine geile Ragdoll-Physik, das heißt, du landest natürlich oft auch auf irgendwelchen Hindernissen oder mit dem Kopf zuerst in der Erde und da bohrt sich dann physikalisch korrekt da rein und es ist einfach auch so ein bisschen wie bei Trials früher, kennst du das Motorrad-Stunt-Spiel?
Oh ja, oh ja.
Da fragt es den immer so herrlich hin und du denkst immer, haha, geil, ist schon ein bisschen Schadenfreude auch dabei und ist eine tolle Kombination für 89 Cent, ist mal wieder so ein innovatives Ding, wo du denkst, okay, für 89 Cent probierst du es mal und dann hängst du da echt eine Stunde dran und denkst, geil, nochmal einen höheren Highscore und jetzt kriege ich die Drehung hin und ah, oh, cool. Also ich bin momentan sehr begeistert davon.
Ich habe mir nur das Video angeguckt, das hat mich ein bisschen an ein angestaubtes Ding erinnert, das Stair Dismount heißt, wo es darum ging, ein Männchen die Treppe herunterzustoßen. Das war auch so eine Ragdoll-Physik, dass du eben versuchen musstest, ihn so anzuschnipsen, dass er sich möglichst jedes Gliedmaß bricht. Aber mir war bislang überhaupt nicht klar, wie man bei dem Backflip-Ding überhaupt die Steuerung macht. Aber jetzt so, wie du sagst, mit 4 Touches.
Ja, und das ist recht interessant, weil du kannst sogar über weite Strecken eben springen, indem du den 2. Touch zum Beispiel verlängerst. Also gehst in die Hocke und dann springst du relativ weit ab, bevor der sich dreht. Da kannst du eben auch seitlich viel, also du hast viele Möglichkeiten, um das wirklich nochmal einzustellen. Und dann hast du halt im Prinzip, ist es eine Highscore-Jagd und aber auch, du willst wieder neue Level erreichen, du willst neue Schauplätze haben und so. Also das motiviert schon auch und ist einfach so ein Kleinod, der mit 18 Megabyte, denke ich, lange Zeit auf meinem iPhone bleiben wird und einfach super, wenn du 5 Minuten Zeit hast, macht total viel Laune. Also finde ich richtig cool.
Das ist so klein, da musst du aufpassen, dass du es nicht verlierst.
Genau, das dann bei allgemein Benutzung ist es dann ganz unten.
Ja, unter Notizen.
Hast du so viele Notizen?
Ich mach mir Shownotes. Die kommen dann
nächste Woche Podcast irgendwie raus. Abwimmeln, Nerv.
Ja. Nee, aber wo wir gerade auch vehement höhere Preise eingefordert haben, du hast ja noch 2 Appelle mehr. Zum einen möchtest du, dass die Aufruhr ausbricht und dass Riot Wirklichkeit wird. Führe aus.
Ja, ein geiles Ding kam gestern irgendwie durchs Netz gegeistert. Ein italienisches kleines Entwicklerstudio sucht gerade Mittel zusammenzukratzen für ein neues Projekt, was ein Straßenkampfsimulator ist, wo es, ich weiß noch nicht wie, aber es geht gegeneinander Polizei gegen Demonstranten. Kennt man ja. Ne? Das sind ja eigentlich alle verkackte
ja. Täglich, ja. Wir als
Demonstranten. Bauen die Mauer wieder auf und so, kennst du ja. Und und das Ganze aber kombiniert mit, also das erinnert nicht nur daran, das ist wirklich extrem nachgemacht, die Sword and Sorcery-Grafik, so diese Pixel-Retro-Grafik und das.
Es hat mich an das Zombie-Spiel erinnert. Wie hieß es? Zombies Ausrufungszeichen? Zombies Punkt
hieß es. Ja, stimmt. Also es
ja,
ist
gut. Ein Zombies sehr Punkt. Angenehmer, ich tue das so in die Shownotes.
Retro-Grafik und es gibt leider nur einen Trailer, der so ein bisschen was paar Spielszenen zeigt. Also es scheint schon relativ ein bisschen was fertig zu sein, zumindest noch nicht weit, aber es ist, die suchen halt gerade noch Mittel. Ich glaube, 15.000 wollen sie nur haben. Ich glaube, es ist ein 2-Mann-Studio. Und ich habe mal gespendet. Ich bin mal gespannt, wie viel zusammengekommen ist. Ich glaube, bis jetzt sind knapp 4.000 zusammengekommen von 15.000 und es läuft noch 20 Tage. Also wer auf so eine Art Spiele steht und einen unabhängigen Unterstützer, Entwickler unterstützen will, so rum, der sollte da vielleicht jetzt schon mal seinen Euro da spenden. Oder ich glaube, einen Dollar, also auch knapp 89 Cent oder so kann man da als kleinsten Beitrag spenden.
Wie funktioniert das? Braucht man Kreditkarte oder?
Nö, PayPal oder
Okay.
Ja, Kreditkarte. Man kann aber auch, denke ich, wenn man dem eine E-Mail schreibt und die Adresse erfragt, ihm 10 Euro in den Briefumschlag schicken.
Oder Bananen.
Für die Traditionalisten, ne?
Ja. Oder Gurken.
Freut er sich bestimmt auch.
Und du hattest noch was du pushen wolltest?
Erinnere mich nochmal, mein Gehirn ist so zersiebt durch das viele Spielen.
Ja, meine Handschrift ist so schlecht, dass ich das nicht lesen kann. Ich habe hier nur noch.
Gut, dann lass wir es einfach weg.
Das Transkript. Tobi will noch was pushen. Es gab eine andere Sache, auf die wir noch seit Ewigkeiten warten, aber die immer noch nicht gekommen ist. Ich vergesse den Namen immer. Du hattest das schon mal gefeatured. Das hatte auch Pixelgrafik, es spielte im Weltraum.
Star Commander.
Star Commander.
Ja,
ja genau.
Die haben immer noch nichts von sich. Also die wollten ja jetzt im Frühling noch damit rauskommen. Und die hatte, mein letzter Stand ist, dass die nur noch eine Seite voller Bugfixes haben, also von ordnerweise wahrscheinlich jetzt auf eine Seite reduziert. Also es ist fast fertig. Aber du kennst das ja selber, bei Apple was durchzubekommen und so, das zieht sich manchmal auch.
Richtig, richtig.
Also.
Aber wir warten weiterhin.
Ja, ich hoffe, es kommt bald und ich hoffe, ich schraube in der Zwischenzeit meine Erwartungen nicht so hoch, dass es dann nicht verreisen muss, weil es dann doch scheiße ist. Aber mal sehen. Es ist ja dann so, wenn du auf was wartest und dann wird es doch hochgelobt. Ich meine, das ist so eine Weltraumsimulation, so ein bisschen faster than light mäßig. Du hast dein Raumschiff und fliegst halt verschiedene Sternsysteme an und kämpfst dagegen Außerirdische. Und das ist aber alles mehr so strategiemäßig, dass du es im Prinzip die ganzen Leute dann hin und her schickst. So stelle ich mir es zumindest vor, so richtig sieht man es noch nicht. Es gibt aber irgendwo im Netz, hirscht eine 15-minütige Gameplay-Preview-Version rum. Thema Gameplay-Preview-Version. Heute ist gelauncht, Soft-Launch, nur in Frankreich, von Gameloft, dieses neue Blitzbrigade.
Ah, sehr
aber
schön.
Nur in Frankreich.
Das war doch, ja.
Und es ist so ein Team Fortress-mäßiges Comic-Style-Shooter, Multiplayer-Shooter vor allen Dingen.
Hattest du nicht sogar den Trailer verlinkt auf
Apple? Genau.
Und ja.
Da gibt es jetzt.
Sah sehr lecker aus.
Ich habe gestern 20 Minuten Gameplay mir reingezogen. Ich wollte jetzt nicht noch extra in einen französischen Account bemühen, meine Oma in Frankreich da anhauen, da auch mal einen Account anzulegen. Ach. Wollte ich nicht, aber die Grafik sah wirklich, wie die Screenshots das versprochen haben, echt gut aus. Es lief flüssig. Jetzt weiß ich nicht, wenn da 40 Mann auf dem Server sind, wie es dann ist, aber ja. Capture the Flag halt, du läufst halt hin, schöne Musik dazu, schöne Comic-Figuren und alles in Comic-Grafik. Sah echt gut aus, also ich bin gespannt.
Ja, und blutig.
Ja.
Also von dem, was ich aus dem Trailer weiß, Kugel durchs Ohr, Messer in Kopf, also da ging schon die Post
ab. Ich weiß nicht, ob sie es für die deutsche Version noch ein bisschen entschärfen. In der Originalversion sind auch dann so ein bisschen faschistoide Uniform mit am Start und so. Also rote Uniform mit so weißer Binde an der Seite und so. Natürlich ein anderes
Sanitäter, ja. Das ist in Deutschland Sanitäter verboten.
Ich weiß nicht, ob sie da noch, bin gespannt, wie das dann in Deutschland launcht, aber ich denke, das ist ja auch bei der Team Fortress-Geschichte, ich weiß nicht, ob du das kennst, von das kam mal in der Orange Box von Valve, kam das mal raus, auch so ein Multiplayer-Shooter. Ja. Da sind ja auch so ein paar, der deutsche Arzt hat ja dann auch, da gibt es in der Originalversion so einen deutschen Arzt, glaube ich, der so einen deutschen Akzent hat und das ist natürlich der Arzt da in dem ganzen Spiel und das ist schon sehr lustig irgendwie. Also die spielen schon auch mit dem Klischee, so Rammstein-mäßig, spielen die schon sehr extrem damit, aber angenehm.
Arrrr.
Ja, genau. Ja, da hat auch so einen Akzent, ne? Ist klar. Ja, also das steht auch, denke ich, demnächst in den nächsten zwei Wochen dann auch im deutschen App Store an. Die machen erstmal, denke ich, auch für das Balancing von dem Freemium-Titel. Ich weiß nicht, ob es Freemium ist, aber ich denke, es wird Freemium werden.
Ich würde mich bei Gameloft nicht wundern, wenn es sich dabei um einen Freemium-Titel handelt.
Denke ich, ja.
Ich gebe dir völlig recht.
Also gut, sowas bietet sich natürlich an, wie auch diese Battlefield-Ableger für den PC und so, dass man dann dort eben sich neue Sachen, neue Items kauft. Aber irgendwie verzerrt das natürlich auch dann das Multiplayer-Erlebnis, wenn einer einfach mal 10 Euro investiert und sich da die besten Waffen kauft und so, dann ist da natürlich der King auf dem Server, aber alle anderen haben irgendwie auch keinen Spielspaß. Also das muss man auch immer...
Richtig, richtig, wie bei Modern Warfare, wo man ja auch im Multiplayer-Modus Perks und Waffen kaufen kann. Aber ich meine, dass es da ein Balancing gibt, dass du gewisse Waffen erst ab einem gewissen Spiellevel kaufen kannst, selbst wenn du alles Geld der Welt hättest und levelweise gegeneinander antreten musst. Aber wir heulen schon wieder über Freemium und wir wollten ja nicht mehr weinen.
Dafür kostet es ja nichts. Ja, man muss es ja nicht. Dann,
ne? Nee, aber es ist schon, wenn ich an Heroes and Order of Chaos denke, den MMORPG-Titel, den Gameloft zur Gamescom letztes Jahr rausgeschoben hat, da haben sie, glaube ich, einen weltweiten Start gemacht und denen sind prompt die Server unterm Arsch zusammengebrochen, was jetzt eben wieder zeigt, wie wichtig das ist, so eine Sache langsam auszurollen. Siehe Real Racing, siehe...
Die haben aber echt immer noch Probleme. Heute kam oder gestern kam ein neues Update raus für Order
of
Chaos, aber ein Kumpel von mir spielt es immer und der beklagt sich halt immer, dass er mitten im Spiel rausfliegt vom Server, öfter.
Okay.
Und dann wird das Spiel halt nicht einfach neu gestartet, sondern er gilt in dem Spiel als ich gebe auf und krieg dann irgendwie irgendwas Minuspunkte.
Ah, fuck. Ja, ja, ja.
Und das ist natürlich sehr ärgerlich, ne? Wenn du dann noch
ist natürlich über viel Statistik
richtig benachteiligt wirst oder zumindest die Punkte, die abgezogen werden, oder ich kenne mich da jetzt nicht so aus, ich habe es noch nicht so weit angespielt. Aber ja, also die haben echt immer noch zu tun mit den Servern und deshalb wahrscheinlich auch der Soft-Launch da. Das wird ähnlich wie bei Real Racing 3 wohl auch bei Multiplayer-Spielen recht häufig demnächst gemacht werden, damit die erstmal ein bisschen rangucken können, wie wird es von der Community angenommen und wie agieren
richtig,
die Leute. Ne?
Wie du eben auch gesagt hast bei Real Racing, dass man eben dem wütenden Protest den Wind aus den Segeln nimmt, indem man sagt, man macht vorher noch ein Balancing, dass man den Preis etwas runterschraubt, die Wartezeiten etwas verkürzt.
Und es ist natürlich ein super geiles Marketing- und Strategieinstrument, weil du siehst, wenn die Leute live spielen und was die kaufen über den Account, du siehst super geil, was die für Nutzerverhalten haben über solche Online-Spiele. Ne? Ich meine, normalerweise gibst du ein Rennspiel raus, was jetzt nur, was jetzt nicht mit Online-Rennen und so ist und du weißt nicht, was die Leute gern kaufen oder fahren oder so. Und hier siehst du das ja dadurch, dass die Zeiten und alles eingetragen werden. Du hast eine super Rückmeldung automatisch. Hast mitgekriegt, heute Nacht ist ja die PlayStation 4 rausgekommen. Oder die wurde angekündigt für Ende des Jahres. Und, aber so. die haben das Meisterstück hingekriegt. Die wollten es halt vor der nächsten Xbox noch ankündigen. Und die haben das Meisterstück hingekriegt, eine große Pressekonferenz einzuberufen, ohne die PlayStation überhaupt zu zeigen. Die waren noch nicht mal zu sehen. Die haben die einfach nur angekündigt.
Ist die so klein?
Ja, wahrscheinlich, ja. Die haben bloß den Controller gezeigt.
Ist das so eine Pille?
Wahrscheinlich ist die im Controller drin. Ja, die haben den Controller gezeigt und haben halt die Spezifikationen von der PlayStation. Und warum ich da jetzt drauf komme, Thema Überwachung, die soll halt...
jetzt kommt die Verschwörungstheorie. Hast du da noch einen Jingle dafür, dass wir dieses Sendungssegment...
Genau, das ist geil. Die soll eine Kamera, also die hat eine Kamera dazu und die soll permanent den Raum überwachen, als Feature, das haben die als Feature angepriesen. Und die soll praktisch schon vorher wissen, wann der Spieler an die Konsole geht und startet das schon, oder lädt schon das Spiel vor, was der als nächstes spielen könnte. Und soll sogar schon das Spiel der Kaufgewohnheit nach kaufen. Steht heute bei heise.de. Also die sind ja recht renommiert. Also da sind mir echt alle Kinnladen auf den Tisch gefallen, die ich so zur Verfügung hatte. Also, hallo? Geht's noch?
Die du extra dafür rausgeholt hast, ja.
Also, und da gibt's echt Leute, die das sicher auch noch als Feature preisen und sagen, ja, ist doch okay, ich habe nichts zu verbergen, ist doch geil. Sony, bitte kontrolliert mich. Ja, jetzt hier, bitte. Livestream, out of the Wohnzimmer. Das ist echt unglaublich. Unglaubliche Frechheit. Aber du musst es einfach nur lang genug praktizieren, dann sehen das die Leute auch als ganz normal an, dass du halt überwacht wirst. Wie hat die Polizei gestern im Internet so schön postuliert? Wer das Internet betritt, geht bewusst in den öffentlichen Raum, ja, und verlässt die Privatsphäre. Ja, willkommen im Jahr 2013, Web 2.0, 3.0 vielleicht sogar schon.
Ich wusste gar nicht, dass du so politisch bist.
Troll, 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 Troll. Ja, ein bisschen rumtrollen fetzt. Aber gut, zurück. Es war jetzt wieder ein bisschen off-topic. Zurück zum Thema. Haben wir noch ein schönes Spiel, um das vielleicht noch ein bisschen ausklingen zu lassen mit was Positivem?
Ja, könnten wir. Wir könnten mit einem positiven Ausblick schließen. Ja. Ich habe gehört, mir ist zugetragen worden, dass ein Spiel mit einem kleinen Igel namens White Sky. Ist es White Sky? Ja. Ja, das soll jetzt auch iPad-ig sein. Und du hast die iPhone-Version gespielt und dich ein bisschen
verliebt. Das soll iPad-ig sein? Ich bin überrascht. Echt?
Es wird iPad-ig werden, hat mir ein kleines Igelchen geflüstert.
Hat dir ein Igelchen geflüstert? Na gut, die sind ja leise. Mir ist das noch nicht zu Ohren gekommen. Auf jeden Fall gab es aber zu dem schönen Casual-Titel ein Update, wie versprochen. Da gibt es jetzt ein schöneres Tutorial, finde ich schon mal besser. Es gibt eine bessere Steuerung, noch nicht ganz ideal, finde ich, aber die Steuerung ist nicht mehr ganz so hakelig. Es geht nicht mehr nur mit Neigungssteuerung, es geht jetzt auch mit Touch. Und das macht es schon wesentlich angenehmer. Und ich finde immer noch, also grafisch und von der Präsentation her ist das ein Hammer-Titel. Also was der junge Mann, ein deutscher Entwickler, da im Alleingang gemacht hat, so an der optischen Komponente, ist echt hervorragend. Also da können sich manche große Studios echt eine Scheibe abschneiden. Und von der Steuerung ist so das einzige Manko, wo ich sage, es ist immer noch ein bisschen fummelig. Und
wir haben ja keine Scheu. App-Gemeinde ist die schlechtere Hälfte. Stromgemeinde.
Ja, Scheiße.
Ist ja Land auf. Hol die Wäsche rein. Ist Land auf, Land ab. Dafür berühmt, berüchtigt, dass wir auch Namen nennen.
Können wir ruhig machen.
Ja, sollen wir? Sollen wir wirklich? Markus Eckert, der im App-Gemeinde Hauptquartier quasi um die Ecke wohnt.
Ja, ich will mich, ich glaube, morgen oder nächste Woche mal sehen, wie es klappt, zum Interview mit ihm treffen. Ich bin schon sehr gespannt und ich werde mir wahrscheinlich auch...
Ach, guckst du, was auf seinem iDevice
drauf ist? Ja, genau. Nee, und erstens das, den Schulterblick haben wir schon zusammen gemacht, ich habe ihn bloß noch nicht veröffentlicht.
Ach, cool.
Und er wollte mir nochmal die neue Spielvariante zeigen und ich wollte halt einfach auch mal wissen, wie entsteht so ein Spiel? Wirklich vom Beginn einfach, was hat man dann von der ersten Idee an und dann auch vielleicht mal so dieses bei Apple reinstellen und so. Mich interessiert das selber mal, wie das an sich vorwärts geht, gerade wenn das jemand ist, der das wirklich im Alleingang macht, bis auf die Musik, die hat er eingekauft, glaube ich, oder mit jemandem zusammen gemacht. Das finde ich schon ganz interessant. Und wenn er dann natürlich zufällig noch in der Nähe wohnt, ist es umso schöner.
Aber das ist eine geile Sache, die ich den Hörerinnen und Hörern nochmal ans Herz legen möchte. Schulterblick heißt das Ressort, in dem Tobi auf appgemeinde.de Entwickler verhaftet, ihr Eigerät
entreißt.
Packt und entreißt, das gegen ein defektes Android-Gerät austauscht und sich dann zu Hause im Keller versteckt, um darüber zu schreiben, was
da drauf ist. Ich nehme dann praktisch den neuen Bug, um da reinzukommen am Anfang mit dem Touch, mit dem Lockscreen.
Bist so ein Vollprofi, ist echt ja, nicht wahr.
Unglaublich.
Du hast es drauf, du bist der Fuchs.
Ja, I'm the Fox.
I'm the Fox.
Foxy. das mache ich. Und dann, ich gebe es denen aber wieder, weil ich lieb bin.
Ja, und das ist lesenswert. Also guckt euch das an, das ist schön auf appgemeinde.de. Mhm. Ja, dann verbleiben wir jetzt in positiver Erwartung und Vorfreude auf ein Wildsky-Update für das iPad in der Hoffnung,
dass
das größere Display ein Ende der Fummeligkeit bedeutet, wie du so schön gesagt hast, wenngleich Fummeligkeit ja nicht unbedingt was Schlechtes sein muss.
Also erstmal denke ich, auf dem iPad kommt die grafische Komponente noch wesentlich besser zur Geltung. Also das denke ich. Aber ich glaube nicht, dass das an der Steuerung was ändert. Müsste ich mal drüber nachdenken. Muss ich mal in den Keller gehen und nachdenken an die Denkbank.
Genau. Und jetzt nehmen wir alle unsere Kerze, zünden sie an, gehen damit in den Keller an die Denkbank und sinnieren 14 Tage lang über neue Weisheiten und freuen uns auf all die Apps, die wir heute nicht geschafft haben, weil der zweite Zettel noch knackenvoll ist.
Scheiße, müssen wir vielleicht doch nächste Woche schon machen.
Das Außenstudio Kiel verabschiedet sich von den hochgeschätzten Hörerinnen und Hörern. Wenn ihr immer noch zuhört, dann seid ihr bestimmt auch so hart, dass ihr kein Problem damit habt, eure ehrliche Meinung über den Stromgemeinde-Podcast im iTunes-Store unter der Rubrik Podcast zu verbreiten und uns zwischen 4,5 und 5 Sternen zu geben, damit die Weltöffentlichkeit weiß, was hier abgeht.
Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch schreibt an podcast@appgemeinde.de.
Aber jetzt dürft ihr uns auch schreiben.
Und wenn ihr irgendwas zu sagen habt, was wir vielleicht in der nächsten Stunde Stromgemeinde vorlesen sollen oder eine Frage habt oder vielleicht eure Oma in Neuseeland grüßen wollt.
Oder ein Gedicht.
Das wäre ein Gedicht.
Ja.
Das wäre natürlich nicht schlecht.
Ich könnte ja auch eins vorlesen.
Ansonsten hätten wir auch vielleicht noch ein paar andere Sachen, die wir vorlesen könnten. Aber das wollen wir nicht machen.
Ja, Insider-Information. Nein, das machen wir nicht. In diesem Sinne, tschüss aus Kiel.
Vielen Dank fürs Zuhören. Es freut uns immer, wenn die Leute bis hierhin folgen. Und wir hören uns dann ganz bald auf appgemeinde.de oder stromstock.de. Könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal nachlesen. Also bis dahin und ahoi.
Tschö.
Das war Stromgemeinde. Mehr Infos und Artikel rund um das Thema Apps findest du auf appgemeinde.de und stromstock.de.